Meine Reise USA, der Podcast von Meine Reise und FVW Medien. Alle zwei Wochen mit Floro.
Oregon ist eine perfekte Destination für Outdoor-Fans. Gibt insgesamt 9 Leuchttürme. Das sind halt wunderbare Fotomotive. Das ist das blaueste und schönste und beeindruckendste Blau, das man jemals gesehen hat. Die größte Weinregion in Oregon mit über 700 Weingütern. Die tiefste Schlucht Nordamerikas.
Hallo Holger.
Hallo Florian.
Ja, wo geht's denn heute hin?
Ja, ehrlich gesagt, nördlich von Kalifornien. Ahnst du wohin?
Dem ahne ich Oregon, müsst ihr das doch wohl.
Das ist Oregon, das ist der Nachbar von Kalifornien, eine meiner Lieblingsdestinationen. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum ich mich freue. Ich freue mich nämlich auch auf Susanne Schmidt. Nicht nur eine absolute Expertin für Oregon, sondern die ist einfach kernig, die ist gut drauf. Und ich glaube, das wird richtig spaßig und spannend.
Ja, dann freuen wir uns mal und viel Spaß.
Dankeschön. Ja, unser Gast bei Meine Reise USA ist heute Susanne Schmidt. Susanne, du bist, ich möchte es wirklich mal so sagen, die Oregon-Expertin in Deutschland, vertrittst den US-Bundesstaat seit 17 Jahren, bist privat oft da gewesen, also insgesamt vermutlich mehr als 20 Mal dort gewesen. Ich freue mich, dass du hier bist.
Danke, Holger. Schön, dass ich hier sein darf.
Und ich frage mich natürlich und wir fragen uns natürlich, warum Oregon? Was macht Oregon denn so attraktiv?
Oregon ist eine perfekte Destination für Outdoor-Fans, Naturliebhaber und Leute, die gerne auf Roadtrips sind. Am faszinierendsten sind die unterschiedlichen Landschaften, die es dort gibt. Die sind nämlich so vielfältig und abwechslungsreich, dass es einem nie langweilig wird. Wir haben eine wilde Pazifikküste, wir haben Regenwälder, moosbewachsene, flechtenbehangene Bäume. Wir haben Hochwüste, wir haben sogar Wüste, wir haben die tiefste Schlucht Nordamerikas, wir haben den tiefsten See der USA. Wir haben Hochgebirge, wir haben Vulkane, Lavafelder, also und alle 2 bis 3 Stunden, wenn man unterwegs ist mit dem Auto, ändert sich die Landschaft, die Natur, Abwechslung ist dort gegeben.
Sagenhaft, das ist ja wirklich eine Welt für sich, das ist ja sagenhaft,
ja.
Da braucht man eigentlich gar keinen anderen US-Bundesstaat mal drumherum. Trotzdem kurz die Frage für diejenigen, die es nicht so genau wissen, Oregon liegt an der Westküste.
Genau, Oregon liegt an der pazifischen Nordwestküste. Genau zwischen Washington State, es liegt im Norden, und Kalifornien liegt im Süden und im Osten grenzt es an Idaho.
Dann würde ich vorschlagen, du hast ganz viel schon erzählt, was es für unterschiedliche Landschaften gibt. Das ist ja wirklich sagenhaft von Küste bis Wüste, sage ich mal. Dann lass uns doch mal so eine kleine Rundreise im Kopf starten. Wo fangen wir da sinnvollerweise an?
Am sinnvollsten können wir starten zum Beispiel in Portland. Portland ist die größte Stadt. Dort kann man auch super hinfliegen. Zum Beispiel die Condor fliegt nonstop ab Frankfurt, saisonal. Dann haben wir Iceland Air über Reykjavik. Von Reykjavik geht ein Nonstop-Flug bis nach Portland. Dann haben wir zum Beispiel KLM Delta. Die fliegen auch über Amsterdam. Das ist auch eine sehr, sehr gute Verbindung. British Airways ab London kommt man auch aus Deutschland sehr, sehr gut hin. Und dann starten wir dort.
Also Portland ist ja, muss man dazu sagen, nicht nur ein tolles Gateway, sondern es ist einfach eine wahnsinnig hippe Stadt. Also ich weiß noch, als ich zum ersten Mal in Portland war, wenn ich die kleine Anekdote kurz sagen darf, 25 Jahre her, da hieß es Stadt der Rosen. Und das, ja, was interessieren mich Rosen? Als ich das letzte Mal da war, habe ich gemerkt, hippe Stadt und Musik und Craft Breweries, aber das weißt du besser.
Ja, genau so ist es. Ich glaube, Portland ist mittlerweile sehr bekannt, aber ist dennoch eine unterschätzte Stadt, hat super viele bunte Stadtteile. Jeder Stadtteil ist unterschiedlich. Man hat Stadtteile, die bestehen aus viktorianischen Häusern. Die sind bunt angemalt. Andere sind total modern. Wir haben sehr, sehr viel Grün, sehr, sehr viele Parks über die Stadt verteilt. Es ist eine sehr alternative Stadt. Und was die Stadt besonders ausmacht, sind auch die über 500 Food Carts, also die Imbisswegen, die über die Stadt verteilt sind. Die prägen natürlich auch die Atmosphäre. Und die sind immer so in Familien zusammen. Man nennt es Pots. Das heißt, es gibt immer mehr als 8 oder 9 von diesen Imbisswegen. Dort treffen sich die Einheimischen, dort kommen die Touristen hin. Oftmals ist da abends ein Feuer, wo man dran sitzen kann. Oftmals spielt eine Band. Es ist also eine richtig, richtig coole Atmosphäre und es prägt halt auch die Atmosphäre der Stadt.
Ist auch eine richtig junge Stadt, oder? Ich habe das Gefühl, da sind ganz viele junge Leute, es sind ganz viele Studenten, es sind viele Musiker dort, viele Künstler dort.
Ja, immer mehr junge Leute kommen auch nach Portland, fangen dort, wollen sich eigentlich selbstständig machen mit einem Restaurant, fangen dann dort mal mit einem Imbisswagen an oder mit einer kleinen Brauerei oder mit einer Destillerie, die sie dann aufbauen. Und dann wird oftmals was richtig Großes draus. Also die Leute, die da hinkommen, das sind richtige Maker. Die trauen sich, die wollen was Cooles, Eigenes produzieren. Und so sind eben auch dann die vielen kleinen, teilweise sehr exzentrischen Läden, die es über der ganzen Stadt gibt.
Es gibt aber nicht nur kleine Läden, es gibt auch große Läden. Es gibt diesen irren Bookstore dort.
Genau, das ist der Paul's, Paul's Bookstore. Der ist über einen Häuserblock groß, 1 Million neuer und gebrauchter Bücher. Das macht den so speziell. Und wenn du reinkommst, kriegst du zum ersten Mal dann quasi eine Karte in die Hand gedrückt, damit du dich zurechtfindest und nicht verlierst. Und du findest halt auf eine deutsche Ecke, wo deutsche Bücher sind. Und wie gesagt, neu und gebraucht. Aber ich finde auch den Merchandise, den es dort gibt. Also coole T-Shirts. Du merkst halt auch, dass Oregon sehr, sehr und Portland speziell sehr liberal ist. Also richtig coole T-Shirts, Socken, Tassen, tolle Mitbringsel für zu Hause.
Und Print is not dead, kann man nur sagen, oder?
Nein, ganz und gar nicht, definitiv nicht dort. Und für dich, was ganz besonders, ganz viele Vinylläden auch, Record Stores.
Ja, ja.
Ja.
Ja. Ja, die Musikszene von Portland ist legendär. Das ist mittlerweile eine der Music Cities der USA, muss man wirklich sagen.
Ne? Dort findet auch ständig irgendein anderes Bullis-Konzert oder Event statt.
Ja, und während ich weiß nicht, Nashville für Country steht oder Seattle für Grunge, ist Portland so für Indie, die Indie-Stadt. Ne? Indie-Alternative, da kommen die angesagten Bands her.
Genau.
Ja.
Dafür ist sie definitiv bekannt.
Sehr schön, klasse. Jetzt sind wir schon fast an der Küste. Ne? Also Portland liegt ja nicht direkt an der Küste.
Nee, Portland liegt am Columbia River. Mhm. Aber von Portland aus, wenn man 1,5 Stunden fährt, ist man schon an der Küste. Und die ist eben traumhaft schön, fast 600 Kilometer lang, komplett öffentlich. Das heißt The People's Coast. Das heißt, man darf an jeden Streckenabschnitt, an jeden Strandabschnitt darf man hin, darf spazieren gehen, Fahrrad fahren.
Das ist der große Unterschied zum Beispiel, hatte ich den Eindruck, zu Kalifornien, wo ich viele private Abschnitte habe, wo ich auch nicht so richtig rankomme an die Küste. In Oregon hatte ich immer das Gefühl, da ist die Küste, ich möchte gerne eine kleine Wanderung machen, ich möchte vielleicht im Sommer sogar ein Bad nehmen. Super, einfach Auto abgestellt, gibt es einen Parkplatz, gibt es einen Statepark, was auch immer und los geht's.
Genau, so ist es, so einfach, ja.
Und dazu eine, finde ich, unheimlich schöne Küste, wild zerklüftet, mit Treibholz teilweise. Also so richtig, nicht irgendwelche, logischerweise, von der geografischen Lage her, nicht irgendwelche karibischen, ausgedehnten Palmenstrände, sondern das ist so richtig rustikal, ne?
Ja, du hast halt auch viele Felsen, die im Wasser stehen, die Küste prägen. Unendlich lange Sandstrände. Mhm. Wie du sagst, Treibholz, riesige Bäume werden teilweise angeschwemmt und teilweise hast du direkt an der Küste auch schon so ein bisschen Regenwald.
Ja.
Artige Bäume und Klippen teilweise.
Ja.
Und du hast natürlich den Highway 101, der sich fast immer direkt der Küste entlang schlängelt.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob du die Goonies noch kennst.
Das was zu essen, oder?
Nee, The Goonies ist so eine Gruppe von Teenagern gewesen. Und da wurde ein Film
Ein
Film gefilmt an der Küste von Oregon, in Astoria zum Beispiel.
Okay.
Das ist die nördlichste Stadt, die liegt am Columbia River und dieser Film The Goonies, der feiert dieses Jahr 40-jähriges Jubiläum und dann ist die ganze Stadt oder der ganze Ort Astoria ist in diesem Goonies-Fieber.
Party, jawohl. Okay. Ja, ja, nee, habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Ich war jetzt irgendwie verrückt.
Ich bin damit aufgewachsen. Ich wäre die Ost zu essen. Ja, so eine Herzensangelegenheit. Ne? Ja.
Sehr schön. Ja, und ich glaube, Leuchttürme gibt es da auch an der Küste. Ne? Es gibt ja so Menschen, die unheimlich gerne auf Leuchtturm drauf gehen oder die entsprechend fotografieren oder sonst was. Damit wird man auch fündig.
Ja, absolut. Es gibt insgesamt 9 Leuchttürme und das sind halt wunderbare Fotomotive. Teilweise kannst du reingehen. Eine zum Beispiel, Hesita Head, hat das Haus des Leuchtturmwärters, das ehemalige, das ist jetzt ein Bed and Breakfast, wo man übernachten kann. Also ganz, ganz tolle Geschichten und natürlich, ja, Teufelfotos.
Okay. Schön, ach toll. Und eine Stadt hast du schon genannt, Astoria, wo die Goonies gedreht wurden. Ja. Was gibt es über Astoria sonst? Ist das die Stadt ganz im Norden, ist das richtig?
Das ist die Stadt, die am Columbia River liegt, also die letzte Stadt quasi, bevor man nach Washington State käme. Ist eine tolle Stadt, viele viktorianische Häuser, sehr, sehr steile Straßen, fast so ein bisschen wie ein Mini-San Francisco. Und ist ein toller Ausgangspunkt für die Fahrt entlang der Küste.
Ja, wenn man genau von Norden kommt, ja, von Portland kommt, dann an die Küste, dann rund und dann, wo geht's denn weiter?
Am besten fährt man dann, zum Beispiel, man kommt an Cannon Beach vorbei, das ist eben die berühmte Szene mit dem Felsen im Meer, die in den Goonies vorkommt. Ja. Man fährt weiter, Newport ist ein toller Ort, hat einen tollen kleinen Hafen, wo auch das ganze Jahr über Seelöwen leben. Die kann man sehen, den kann man zuschauen, wie sie spielen, wie sie sich streiten. Die liegen direkt im Hafen.
Schreien die auch so wie in San Francisco? Ist das?
Ja.
Ach, ja. Genau. Ja. Sehr schön. Ja, aber es ist ein Spektakel. Ja, ich sag, ja,
und, ja. Und man sieht sie wirklich sehr, sehr nah.
Ja, ja, cool. Ja. Und dann kommt schon Florence.
Dann kommt schon Florence. Und Florence ist, also das sind alles kleine, süße, idyllische Küstenorte. Und Florence ist auf Sand gebaut, im wahrsten Sinn des Wortes. Denn bei Florence beginnen die Oregon Dunes, die Oregon Dunes National Recreation Area. Das ist ein Korridor, der geht 4 Kilometer ins Landesinnere und 80 Kilometer die Küste entlang. Und das sind wirklich riesige Sanddünen, teilweise bis 150 Meter hoch, die sich entlang der Küste ziehen. Und man meint manchmal, man wäre in der Sahara direkt am Meer.
Ich bin dort gewesen, es ist wirklich sehr beeindruckend. Ich glaube, wir sind damals mit so einem Sand Buggy da hoch und runter gepäst, was ich, also das war wirklich Adrenalin pur, muss ich sagen. Und wir hatten nachher auch überall den Sand.
Genau.
Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Ne? Man kann dann so richtig so borden, ne? So, das Gefühl, das auch aus der Wüste kennt, irgendwie in Dubai, da weiß der Himmel was.
Genau, du kannst Sandboard machen. Ja. Das ist absolut faszinierend und das kann man im Sandmasters Park, da leistet dir einfach ein Sandboard aus oder holst dir einen Guide, der dir zeigt, wie das geht und dann surft man quasi die Düne nach unten. Ja,
ja, und du hast uns auch einen kleinen O-Ton mitgebracht von dort, nämlich der Sandboard Master Caleb Van Winkel im Sandmaster Park, der erklärt uns jetzt gleich mal, was man so ein bisschen mitbringen muss als Sandboarder, was da so die Grundvoraussetzungen sind. Das hat uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt Dirk Rohrbach, auch ein ganz toller Podcaster, 50 States, der America-Podcast, den gibt es in der ARD-Mediathek zum Beispiel, auch sonst, wo es überall Podcasts gibt. Vielen Dank, lieber Dirk. Und wir hören jetzt mal, was uns Caleb Van Winkel zu sagen hat.
If you have any prior boarding experience, that always helps. I've had skateboarders come, snowboarders, surfers, wakeboarders. If you're good at really any boarding sport and if you're good at listening, this isn't going to be hard for you.
Ja, also das ist ein absoluter Tipp, die Dünen mal nicht umweltschädlich, hätte ich fast gesagt, mit dem Buggy zu erkunden, sondern auch im Sandboard das selber mal zu probieren. Und jeder, der zum Beispiel ja Wellen reiten kann oder boarden kann beim Skien, der hat da vielleicht eine ganz gute, hat die entsprechenden Ambitionen. Ja, wie geht's weiter? Ja?
Ja, wir fahren ein Stück weiter. In Richtung Süden die Küste entlang und kommen dann nach Coos Bay, beziehungsweise North Bend. Es liegt da ganz in der Nähe. Und dort in dieser Ecke ist einer von 9 Indianerstämmen angesiedelt. Das sind die Coquille. Und das ist ganz spannend. Dort gibt es zum Beispiel auch das Mill Casino in Coos Bay oder North Bend, wo man übernachten kann. Und dort bekommt man auch einen guten Einblick in die Kultur der Native Americans dort in der Region. Und da haben wir auch einen schönen O-Ton von Jason Yunker mitgebracht. Er ist der Häuptling der Coquille-Indianer und hat sehr, sehr viele spannende Sachen zu erzählen.
Da hören wir auch mal ganz kurz rein.
I really do have the best job in the world. I get to be chief of my tribe and I get to help others accomplish things that they never thought were going to be possible. Every single one of us has ancestors that sacrificed and survived so that we would have the choices that we do today.
Ja, Jason Yunker, best job in the world, sagt er. Er hat da als Chief des Stammes. Ne? Das ist schon spannend. Das finde ich generell sehr spannend, immer in den USA. Erstmal, dass man an Orten, wo man jetzt, die man gar nicht mit Indianern in Verbindung gebracht hat, dass man dort Stämme trifft und dass man mittlerweile einen sehr schönen Zugang dazu hat. also das Ganze auch wirklich die Kultur und die Geschichte kennenlernen kann. Ne? Das ist schon.
Ja, und die ganzen Stämme sind ja auch komplett unterschiedlich. Also der Fokus der Stämme an der Küste zum Beispiel lag auf dem Meer oder das, was aus dem Meer kommt, der Salmon, also der Lachs. Dann haben wir zum Beispiel Warm Springs, ist eine Reservation, die liegt weiter im Landesinnere, in einer ganz anderen Region, eher in so ein bisschen hochwüstenartigen Region. Dort gibt es auch ein tolles Museum, das man besuchen kann. Es werden auch Powwows im ganzen Land angeboten. Mhm. Ein ganz tolles Museum gibt es auch ganz im Osten des Landes. Also wer Lust hat, die Kultur der Native Americans in Oregon zu entdecken, der hat dafür ganz viele Möglichkeiten.
Schön. Also auch das ist etwas, was, glaube ich, den meisten völlig unbekannt ist bisher. Ja. Stark. Ja. Und was können wir sonst noch North Bend noch machen in der Gegend? Es gibt noch irgendwas, was... Wir sind am Meer.
Genau, wir fahren ein Stück weiter in den Süden nach Benton. Hm. Und dort ist zum Beispiel der Face Rock State Park. Wie der Name sagt, sieht aus wie ein Gesicht. Ist ein Fels, der im Meer liegt und in Bend. Gibt es auch eine ganz, ganz coole Non-Profit-Organisation, die heißt Wash the Shore. Die sammeln schon seit vielen, vielen Jahren Plastikmüll an der Küste, haben insgesamt schon 30 Tonnen Plastikmüll an Oregons Küste eingesammelt und die machen Kunst daraus, Kunstobjekte, um einfach die Menschen auf die Problematik von Plastikmüll an den Stränden und im Ozean hinzuweisen. Und da gibt es ganz, ganz coole Objekte, die sie schon geschaffen haben, zum Beispiel einen riesen lebensgroßen Wal, der aus Waschmittelflaschen und Bojen, die man am Strand gefunden hat, kreiert wurde. Dann gibt es einen Seestern, der auch sehr, sehr groß ist. Der wurde aus Plastikflaschen zusammengebaut oder Plastikflaschen sind darin verarbeitet, die von den Olympischen Spielen in Peking 2008 kommen. Und die Reise über den Pazifik hat 10 Jahre gedauert für diese Flaschen. Also es hat 10 Jahre gedauert, bis die dann endlich an Oregons Küste ankamen und wurden dann verarbeitet. Das ist ein sehr, sehr spezielles Projekt.
Also auf der einen Seite eigentlich eine ganz traurige Geschichte, zu sehen, die ganze Umweltverschmutzung, die Plastikverschmutzung. Auf der anderen Seite ist es natürlich die Krönung des Recyclings, dass ich aus etwas Umweltschädlichen, aus etwas Schlimmem, wirklich schlimmem Müll tolle Kunst mache.
Ja.
Und dazu haben wir uns auch nochmal einen O-Ton rangehört. Die Kelly hat erzählt uns ganz kurz mal, wie sie zu dieser ganzen Geschichte steht. Hören wir mal kurz rein.
The comment that I hear the most when people come in is, this is just beautifully sad. I hear that over and over. It's tragically sad, but so beautiful. Mm-hmm. So our message really resonates with people.
Ja, it's beautiful is sad, hat sie gesagt. Und das ist übrigens auch nochmal ein O-Ton, den wir uns geliehen haben von der Grohrbach mit 50 States. Ja, die Küste, gibt es da sonst noch was zu entdecken oder sind wir jetzt am Süden schon angekommen ungefähr?
Also hier, man kann natürlich die Küste weiterfahren bis nach Kalifornien und man ist immer auf dem Highway 101 unterwegs sein. Wir würden jetzt aber einen Abstecher ins Landesinnere machen, in den Süden Oregons, wo wir zum einzigen Nationalpark kommen, den es in Oregon gibt. Zwar der einzige, aber ein wunderschöner traumhafter Nationalpark. Das ist der Crater Lake Nationalpark.
Das ist der tiefste See der USA, richtig?
Korrekt.
Ja.
Wow, 594 Meter tief. Man sollte also nicht seine Autoschlüssel in diesen See füllen lassen. und der See, man sollte es sich mal im Internet anschauen. Es ist das blaueste und schönste und beeindruckendste Blau, das man jemals gesehen hat.
Wichtig ist dabei aber nur, zu welcher Jahreszeit man da hinkommt. Ich bin zweimal dort gewesen und ich habe beides mal von dem See herzlich wenig gesehen. Das eine Mal war, meine ich, im April und das andere weiß ich gar nicht mehr genau. Also wann kann ich davon ausgehen, dass ich genau diese schöne Blau, vorausgesetzt wir haben gutes Wetter, das ist ja auch mal richtig, ne?
Ja.
Aber wann ist das Schnee- und Eisfrei dort? Oh, das liegt ja relativ hoch, ne?
Ja. Ja. Also wir liegen ziemlich hoch im Kaskadengebirge. Es gibt zwei Eingänge, einen vom Süden, der South Entrance, und einer vom Norden, North Entrance. Und der South Entrance ist das ganze Jahr über geöffnet. Also wenn es das Wetter zulässt, wenn es nicht gerade über Nacht so viel geschneit hat, dass die Straße nicht freigeschaufelt wurde, dann kommt man immer an diesen Park. Nur, dadurch, dass wir so hoch liegen, sind halt eben auch die Schneemassen sehr, sehr viel. Und man sagt normalerweise, dass der Park Anfang Juni, Mitte Juni öffnet. Also der Park ist immer geöffnet, aber es gibt eine Straße um diesen Park herum, die heißt Rim Drive, die ist 52 Kilometer lang. Und diese Straße ist eben, wenn zu viel Schnee liegt oder bis sie freigeräumt wurde, ist sie geschlossen. Und das ist normalerweise bis Anfang, Mitte Juni der Fall, je nachdem, wie viel es geschneit hat. Und das ist ab Anfang Oktober ist sie dann eben wieder gesperrt. Aber ich würde mal sagen, so von Ende Juni bis Mitte, Ende September hat man definitiv die Garantie, dass man um den See herumfahren kann. Und wenn man das kann, dann sollte man das auch machen.
Auf jeden Fall. Ja. 52 Kilometer, das zeigt euch auch die Dimensionen, ne?
Genau. Ja, ja, also ich glaube, die Fläche ist 53 Quadratkilometer.
Ja,
das ist schon eine Ansage.
Das ist schon eine Ansage, ganz genau. Mhm. Wie geht's weiter?
Es gibt tolle kleine Orte dort, zum Beispiel Ashland und Jacksonville. Jacksonville ist so ein historischer kleiner Ort, wo es noch eine alte Bank gibt, die man sich anschauen kann. Also manchmal fühlt man sich so ein bisschen zurückversetzt in die Zeit des Wilden Westens dort. Wir würden von dort aber dann weiter nördlich fahren, quasi immer am Kaskadengebirge entlang in Richtung Bend. Hm. Und bevor wir nach Bend kommen, das ist die größte Stadt in Central Oregon, dann würden wir einen Stopp im Newberry National Monument machen. Das ist eine Vulkanlandschaft. Lavafelder findet man dort. Man findet dort Lavahöhlen, die man besuchen kann. Und einfach ganz, ganz bizarr, weil wir sind ja quasi von der Küste gekommen, sind durch den Süden gefahren, waren an einem Kratersee und jetzt fahren wir in eine Vulkanlandschaft hinein. Wir befinden uns jetzt quasi immer noch im Kaskadengebirge, begeben uns jetzt aber nach Bend in die Hochwüste. Mhm. Also alles, was westlich des Kaskadengebirges ist, das Kaskadengebirge trennt Oregon im Grunde in zwei Hälften, in die Westhälfte und in die Osthälfte. Alles, was westlich des Kaskadengebirges ist, ist sehr, sehr grün, fruchtbar. Es regnet sich dort etwas mehr ab. Und alles, was östlich davon ist, ist trockener, Hochwüste. Wir haben teilweise Wüst, aber je weiter man in den Osten kommt, dann hat man auch wieder fruchtbare Felder, hohes Gebirge, und wunderschöne Landschaften, ja.
Das erleichtert uns jetzt auch die Orientierung. Das ist gut. Sehr gut.
Ja.
Wenn wir dann nach Norden fahren, kommen wir dann jetzt ins Willamette Valley? Ist das richtig? Oder wo kommen wir jetzt hin?
Das Willamette Valley, wenn wir vom Crater Lake aus ein Stück weiter westlich fahren würden, dann wären wir im Willamette Valley. Hm. Das Willamette Valley schließt sich im Grunde direkt südlich von Portland an und geht und beinhaltet die Orte Eugene. Hm. Zum Beispiel, dort wurde Nike gegründet. Hm. Bis fast runter an den Crater Lake Nationalpark. Ist ein riesiges Gebiet, das ist die Weinregion, die größte Weinregion in Oregon mit über 700 Weingütern. Das ist aber westlich noch vom Kaskadengebirge. Bend ist auf der anderen Seite des Kaskadengebirges.
Wollen wir kurz über den Wein reden, weil das ist...
Sehr, sehr gerne.
Ja, das ist ja auch ein sagenhaftes Thema. Ja. Auch das, habe ich das Gefühl, hat sich eigentlich erst so in den letzten 20 Jahren entwickelt. Also ja. Es war, früher hatte man, wenn man über amerikanischen Wein sprach, immer, dann war es das Napa Valley und Sonoma in Kalifornien. Mittlerweile ist Oregon, würde ich sagen, fast gleich auf. Also wer sich ein bisschen mit Rotwein auskennt, der ist ja auch ganz schnell in Oregon.
Also Oregon produziert Weiß- und Rotweine, aber am bekanntesten ist der Pinot Noir, mhm, der aus Oregon kommt. Und es gibt ganz viele kleine Weinanbaugebiete oder kleine Weingüter. Es gibt aber auch größere. Aber es wird eben nicht so auf Masse produziert, mhm, sondern eher auf Qualität. Und ich glaube immer, dass die Oregonians sehr, sehr gute Abnehmer für ihren eigenen Wein ist. Die legen aber auch großen Wert drauf, eben weil sie so viel fruchtbares Land haben. Dieses Farm-to-Table oder eben lokale Produkte in allen Restaurants, in allen Bars kriegt man lokale Produkte, Gin aus der Region oder Wein, der in Oregon produziert wird. Und das ist halt auch schön, dass man überall das findet, was im Land hergestellt wird.
Und man kann auf diesen Weingütern mit Sicherheit auch einkehren, mal eine Weinprobe machen, das geht auch, ne?
Genau, ja, absolut. Mhm. Das ist, glaube ich, auch Sinn der Sache. Oder einfach nur zum Lunch oder sich eine Flasche mitnehmen kann. Wenn man mit dem Auto unterwegs ist und nicht trinken möchte, ja.
Trinkt man sie abends im Hotel, ja, genau.
Genau.
Ja, richtig. Ja, cool. Ja, das war so ein kleiner Abstecher, das fiel mir jetzt gerade ein.
Ja, sehr. Ja.
So, ansonsten sind wir jetzt mittlerweile, wir sind jetzt östlich, um das nochmal zu sagen, das Kaskadengebirge. Ich stelle es hier gerade mal bildlich mir vor. das Kaskadengebirge trennt also quasi die Küste und die Küstenbereiche von dem Osten von Oregon. Wir sind im Osten, wir waren jetzt gerade in Bend angelangt, Hochwüste.
Ja.
Was gibt's da noch zu sagen, zu sehen? Du hast schon gesagt, einerseits die Lavafelder im Newberry National Volcanic Monument, den Smith Rock State Park, den haben wir auch da auf einer Reise besichtigt, erinnere ich mich mal.
Genau, das ist, das sind im Grunde bizarre, schroffe Felsen, die aus einer recht flachen, aber hohen Ebene hervorragen. Angeblich ist dort das Free Climbing erfunden worden, dort kann man aber auch eine super schöne Wanderung machen. Das ist der Misery Ridge Trail. Da muss man erstmal hoch auf den Berg. Ist aber sehr gut zu schaffen. Und dann läuft man quasi oben auf diesem Kamm nach unten wieder ins Tal entlang eines Flusses. Dort habe ich schon Biber gesehen. Dort habe ich einen Adler gesehen auf diesen Wanderungen. Das ist sehr, sehr schön. Und was ist, ich finde Bend auch einen sehr, sehr schönen Ort. Mhm. 100.000 Einwohner, keine Hochhäuser. Viele, viele lokale kleine Geschäfte von Einheimischen geführt. Wenig Kettenläden, das sind absolute Auto-Enthusiasten, die Menschen, die in Bend leben. Ich sage immer, die fahren alle ein Allradfahrzeug, haben ein Kanu auf dem Dach.
Ein Mountainbike im Schatten stehen.
Ein Mountainbike hinten im Kofferraum und ein Labrador auf dem Beifahrersitz. Also das ist so das typische Bild, das du siehst. Alles richtig ein cooler Menschenschlag, wie alle Menschen in Oregon eigentlich, ja. Die sind so ein bisschen anders, ja.
Aber so für Outdoor-Freaks, die jetzt auch im Urlaub sich ein bisschen aktiv betätigen wollen, ist das eine tolle Region, ne?
Absolut. Und dadurch, dass wir hinter den Kaskadengebirge sind, sagt man auch, dass in Bend die meisten Sonnentage das ganze Jahr über sind. Mhm. Also mit über 300 Sonnentagen, weil eben der Regen an der Westküste des Kaskaden oder im westlichen Teil des Kaskadengebirges hängen bleibt.
Mhm. Ja. Ja, super. Ja, weiter noch in der Hochwüste.
Ja, wir bewegen uns jetzt von Bend aus in den Osten. Dort kommen wir zu den Painted Hills. Das ist eigentlich eine Hügelkette, ebenfalls in der Hochwüste. Die muss man sich vorstellen, sehen aus wie flache, weiche Hügel. Die sind haben die Farben von Ocker über Gelb bis Rot. Und man meint eigentlich, dass ein Maler seine Farbpalette mit diesen Farbtönen ausgepackt und diese Hügel angemalt hat.
Schön, dass du das so erwähnst, denn mich erinnern die total an die Artist's Palette in Death Valley. Das ist also von der Farbgebung ganz ähnlich.
Ja.
Und eine wirklich faszinierende Landschaft, wo man auch tolle Fotos machen kann.
Ja, kann man. Und eigentlich ist das Wetter immer gut dort. Ja. Also ich war schon so oft dort und hatte noch nie ein schlechtes Wetter. Und selbst wenn es mal wolkig ist, dann wirken die Hügel auch wieder in ganz anderen Farben.
Ja, schön.
In einer ganz anderen Atmosphäre, ja. Und von da aus würden wir weiter in den Osten fahren, in Richtung Baker City. Baker City liegt direkt am Oregon Trail, dieser berühmte Trail, den die ersten Pioniere auf dem Weg an die Westküste der USA genommen haben mit ihren Planwegen. Dort gibt es auch ein Museum, das heißt Oregon Trail Interpretive Center. Ist, finde ich, sehr, sehr spannend. Ich weiß, Museen sind nicht für jeden was, aber das erzählt die Geschichte von bestimmten Siedlern oder überhaupt die Geschichte des Oregon Trails anhand von Familien. Man kann dort zum Beispiel seinen eigenen Wagen zusammenpacken oder den Inhalt des Wagens und muss dann entscheiden, nehme ich Kleidung mit oder lieber Essen. Es ist sehr, sehr spannend. Man bekommt dann so einen ganz anderen Eindruck und Einblick in diese Zeit. Und Baker City, alle alten Gebäude in Downtown Baker City stehen auf dem National Register for Historic Places. Und da gibt es auch ein ganz, ganz tolles Hotel, das Ende des 19. Jahrhunderts erbaut wurde, das Geyser Grand. Auch das ist toll, wenn man da reinkommt, fühlt man sich wirklich in die Zeit der Pioniere zurückversetzt.
Toll.
Das macht Spaß dort.
Das mit dem Museum ist ja auch, sage ich erstmal, typisch amerikanisch, dass es eben nicht nur irgendwelche Sachen ausgestellt werden sollen, dass es wirklich immersive, wie man so schön sagt, aber interaktiv ist. Und das ist wirklich eine tolle Gelegenheit, sich zurückzuversetzen in diese Zeit der Pioniere, die da wirklich unter starken Entbehrungen den Weg sich durchgeschlagen haben an die Westküste.
Ja. Und wer diesen Trail live sehen möchte, direkt hinter diesem Museum, führen die echten Wagenspuren noch vorbei.
Ja, ja. Die sind da richtig in...
Die sind richtig, ja, weil die Winter sind recht kalt in der Region, die Sommer sehr heiß und deswegen, ja, bleibt es eben gut erhalten.
Ja, sagenhaft. Das ist eine lebendige Geschichte. Sehr, sehr schön. Klasse. Was können wir im Osten noch mal?
Ja, im Osten können wir auch weiter. Wir fahren jetzt noch ein Stück weiter in den Osten. Dort kommen wir nach Joseph. Liegt direkt am Wallowa Lake. Dort sind auch die Wallowa Mountains. Ein Hochgebirge. Es wird oft mit den Schweizer Bergen, Schweizer Alpen verglichen. Und Joseph ist ein super kleiner, süßer Künstlerort. Da haben sich viele Künstler niedergelassen. Die machen Kunst aus Bronze über der Stadt verteilt, findet man ganz viele Bronzeskulpturen, Pferde und andere Tiere oder andere Figuren. Und wer Lust hat, die tiefste Schlucht Nordamerikas zu besuchen, den Hell's Canyon, der müsste von Joseph aus noch ein, zwei Stunden weiter in den Osten an die Grenze zu Idaho fahren und dann kommt man zur tiefsten Schlucht.
Das klingt sehr brutal. Hell's Canyon ist der... Ist das wirklich auch entsprechend, ist das Wildwasser oder wie muss man das vorstellen?
Ja, der Snake River fließt dort durch, da kann man raften oder man kann auch Speedboot-Touren machen. Ist sehr, sehr spannend. Man kann aber auch ganz, ganz tolle Wanderungen machen, weil dort sind nie sehr, sehr viele Leute. Es ist schon sehr, sehr abgelegen. Es ist so eine Hügelkette, ewig weite Felsen- und Canyon-Formationen. Und wenn man Glück hat, sieht man ein paar Schwarzbären dort in der Ecke. Und kann natürlich wunderbar wandern und die Schlucht ist sogar tiefer als der Grand Canyon. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Tolles Fotomotiv auch wiederum.
Also tolles Fotomotiv, Möglichkeit zum Wandern, aber für diejenigen, die ein bisschen Adrenalinschub brauchen, kann man eben auch
sehr, sehr gerne
raften.
Eine Rafting-Tour.
Ja, sehr, sehr schön. Ja. Ach, klasse. Ja, sehr schön.
Und von da aus würden wir dann quasi wieder so ein bisschen zurück in Richtung Portland fahren, aber erst stoppen wir noch in Pendleton. Pendleton ist so der Cowboy-Ort im Osten des Landes. Der Pendleton, ja, jeha. kann jeder seinen inneren Cowboy oder sein inneres Cowgirl ausleben, denn dort findet jedes Jahr im September das Pendleton Roundup statt. Das ist ein Rodeo. Sehr, sehr spannend. Wer also zu der Zeit dort ist, sollte es auf jeden Fall mitnehmen. Dort sind aber auch sehr, sehr viele Indianerstämme, denn die nehmen auch in den Rodeos teil mit den Indian Relays. Also die haben dann ihre eigenen Wettbewerbe und dort sind auch immer viele Tipis aufgebaut. Durch dieses Tipi-Dorf kann man durchlaufen, man kommt mit den Natives in Kontakt und kann mit ihnen sprechen oder kann ihnen einfach nur zuhören, wie sie im Sprach sprechen. Die wohnen teilweise sehr traditionell auch in diesen Tipis mit ihren traditionellen Kleidung etc., aber manchmal auch einfach eine Satellitenschüssel ans Tipi angebaut und haben dann ihren Kaffeemaschine oder ihre Microwave dabei.
Eine Verbindung von Tradition und Moderne. Ja. Genau.
Und wer sich dementsprechend eindecken will, der kann zu Hamleys gehen und kann sich einen Cowboy-Hut kaufen oder Cowboy-Boots. Und dort gibt es übrigens, dort lebt leben auch, gibt es ein Indianerreservat. Mhm. Das sind drei Stämme. Und dort gibt es das Tamasklit Museum. Das ist ein ganz tolles Museum. Das ist das einzige Museum mit Fokus auf die Kultur der Native Americans entlang des Oregon Trails. Mhm. Und es ist sehr, sehr schön. Und auch dort finden mehrmals im Jahr Events statt, an denen natürlich auch Touristen teilnehmen können und so einen engeren Bezug und Kontakt zu den Native Americans bekommen.
Spannend.
Und dann, und dann haben wir so die Pionier-, Cowboy- und Kultur der Native Americans entdeckt und bewegen uns jetzt am Columbia River, also ziemlich im Nordosten von Oregon und gehen jetzt ganz hoch an die Grenze zwischen Oregon und Washington State und dort fließt der Columbia River entlang.
Mhm. Der mich immer so ein bisschen an den Rhein erinnert an einigen Stellen. Also ich finde, also wenn er so, er ist ja teilweise sehr breit und wenn man da so vom Ufer steht, ich finde, ist jetzt keine besonders wilde Landschaft, aber es ist irgendwie schon sehr, ich denke da mal rein.
Es ist ein majestätischer
Fluss. Majestätischer Fluss, danke. Ja. Ja, das fehlt im
Moment. Ja. Auch dafür, dass er so breit ist, auch sehr idyllisch. Ja. Also du hast ganz, ganz tolle Ecken und du hast die Columbia Gorge, das ist so eine Schlucht bei Hood River zum Beispiel, das ist ein kleiner Ort und dort ist wohl ein sehr, sehr gutes Windsurfing-Revier. Ich bin jetzt kein Windsurfer, aber dort treffen sich wohl so spezielle Winde, dass Windsurfer und Kitesurfer aus aller Welt nach Hood River kommen und in diese Schlucht, um dort auf dem Fluss zu surfen. Und das Interessante ist, dieser kleine Ort Hood River, ich finde den total süß, wenn der irgendwann der Küste liegen würde, würdest du erwarten, dass irgendjemand mit einem Surfboard da rumläuft. Das machen die auch. Die gehen dann Windsurfen oder sie haben ein Snowboard unterm Arm, weil direkt dahinter ist der Mount Hood, der höchste Berg. Also Hood River liegt direkt zwischen Fluss und Berg und der höchste Berg Oregons. Dort kann man das ganze Jahr über Skifahren, wenn man es möchte. Hat mehrere Gletscher.
Über 3400 Meter ist
ja gut. Genau. Oh,
ja, ja. Wahnsinn.
Ja. Und liegt auch eben wieder im Kaskadengebirge und alles in diesem Kaskadengebirge ist vulkanischen Ursprung.
Wollte ich gerade sagen, ist auch einer der Vulkane, aber ist es einer, der auch mal wieder auszubrechen droht, wie der Mount Rainier? Weiß man sowas? Gibt es da...
Ich weiß es nicht. Momentan schläft er.
Wer weiß wie lange.
Wer weiß es nicht genau, ja. Aber ich hätte da jetzt keine Angst vor.
Okay. Ja. Nein, sowas kommt ja mit entsprechender Vorwarnung. Auch als der Mount Rainier damals in Washington State ausbrach, dann war das ja mit einer gewissen Vorwarnung. Es ist ja nicht so, dass...
Der Mount St. Helens, genau. Ja.
Entschuldigung, der Mount St. Helens, ja. Oh mein Gott, ja.
Aber das war auch schon in den 80ern, ja. Ist auch schon eine Weile.
Das ist schon eine Weile her. Das war in den 80er Jahren, ganz genau. Ja, ja. Ich glaube, es war jetzt vor gut knapp 40 Jahre her. Ja, genau.
Ja,
ja. Ja. Ja, der Mount Hood.
Und
ja.
Wenn wir schon in der Gegend sind, zwischen Portland und Hood River, direkt entlang des Flusses, des Columbia Rivers, findet man über 70 Wasserfälle. Und das ist wirklich spektakulär. Manches sieht man von der Straße aus. Es verläuft ein Highway dort entlang, das ist die 84, aber es gibt auch eine kleine Panoramastraße, die heißt... jetzt habe ich vergessen, wie sie heißt. Columbia Highway Scenic Byway, so heißt sie, glaube ich, etwas kompliziert. Auf jeden Fall ist es eine kleine, süße Straße, die parallel zum Highway verläuft. Und wenn man die entlang fährt, kommt man eben an zahlreichen dieser Wasserfälle vorbei und unter anderem auch die Multnomah Falls. Die Multnomah Falls sind die zweithöchsten Wasserfälle in den USA mit über 189 Metern hoch. Aber das sind nur die, die direkt an der Straße liegen. Wer es ein bisschen idyllischer mag, mit weniger Leuten, der findet zahlreiche Wasserfälle, zu denen man eine halbe Stunde laufen kann, eine Stunde, oder wer gerne weiter wandern möchte, auch mal 2-3 Stunden. Und die hat man dann oftmals wirklich für sich alleine.
Also auch eine schöne Wandergegend wieder.
Absolut. Hm. Alle Outdoor-Aktivitäten, die man sich vorstellen kann, kann man in Oregon machen. Von Skifahren über Wandern. Mountainbiken ist auch ganz beliebt. Radtouren durch Oregon bieten sich an. Und wer auch gerne auf einem Roadtrip Oregon entdeckt, der ist da auch gut aufgehoben, denn wir haben ganz, ganz viele Panoramastraßen, die sich absolut anbieten und immer an den schönsten Ecken Oregon sind.
Also eben auch diese Scenic Byways, gibt einige in Oregon, ne? Genau.
Ja. Zahlreiche. Ja, und dann sind wir fast schon wieder zurück in Portland und würden leider unseren Flieger besteigen bei jeder zurück.
Das ist der traurigste Moment dieses Podcasts.
Absolut.
Nein, aber jetzt wollen wir den Leuten, die zuhören, die nicht keine weiteren traurigen Momente bereiten, sondern noch ein paar praktische Tipps mit an die Hand geben. Wir haben jetzt unsere kleine Rundreise gehabt. Wir haben gemerkt, was wir alles haben erfahren, was wir alles erleben können, was wir alles sehen können. Diese wahnsinnige Vielfalt sowohl an Landschaften als auch an Attraktivitäten und an Aktivitäten und an Attraktionen. Ich habe vorher ganz kurz das Thema Reisezeit angesprochen beim Crater Lake, wo wir gesagt haben, okay, Ende Juni bis so in Oktober rein habe ich einen entsprechenden Zugang, kann die Rim Road fahren und habe dann eben auch wirklich diesen klaren blauen See unter mir, den tiefsten See der USA. Ganz generell kann man sagen, Oregon ist eine Ganzjahresdestination oder würde man eher vom Winter abraten? Was sagst du?
Oregon ist eine Ganzjahresdestination. Ich war schon häufig im Dezember oder im Februar dort. Du hast teilweise, gerade an der Küste, ist recht mildes Klima. Mhm. Du hast teilweise Temperaturen von 15 Grad, trotzdem im Winter. Wenn du natürlich in die Berge möchtest, kannst du das auch im Winter. Es gibt nur ein paar wenige Straßen oder Pässe, die im Winter gesperrt sind, aber du kommst immer in den Osten. Ich würde sagen, die ideale Reisezeit ist zwischen April und Oktober. Wer auf jeden Fall um den Crater Lake herumfahren möchte, der sollte eben zwischen Juni und September fahren. die Oregonians selbst. Und ich kann das dem auch zustimmen, finden, dass eigentlich September so vom Wetter her die schönste und stabilste Jahreszeit ist. Aber ich war auch schon im März dort und hatte 25 bis 28 Grad und hatte komplett falsch gepackt.
Und im Sommer kann es sehr heiß werden, aber es hängt so ein bisschen auch von der Region ab, oder? Ich kann mir vorstellen, so in der Hochwüste wird es im Sommer, kann es auch schon ganz...
Genau, da wird es schon auch 30 bis 33 Grad. An der Küste geht immer ein Wind.
Ja.
Deswegen, ich würde in Oregon immer empfehlen, eine Windjacke, eine etwas wärmere Jacke. Denn wenn an der Küste ein Wind geht, kann es auch schon mal kühler sein. Die Küste ist ja auch keine Badeküste wirklich. Das Wasser ist recht kühl. Viele Leute, die reingehen, die gehen dann surfen oder mit dem Neopren. Also zum Baden, man kann baden, aber es ist eher eine Küste, die man erlebt.
Der Pazifik ist ja generell relativ kalt, auch unten in Kalifornien, das muss ich ja wieder mal sagen. Und von daher, wenn man im Hochsommer baden will, man kann das. Ich habe es überlebt. Ich glaube, es war sogar irgendwie im Mai oder sowas und ich fand es toll, aber es ist in der Tat recht frisch.
Weiter als mit den Füßen geht nicht.
Ich war richtig drin, ja. Da war ich noch jung und sportlich. Ja, du hast eben schon angedeutet, kleine Rundreise durch Oregon. Wie lange würdest du dafür veranschlagen? Also es ist ja wirklich ein wahnsinnig vielfältiger Staat, es ist ein relativ großer Staat auch, muss man sagen. Also was, komme ich mit 10 Tagen aus oder muss ich 14 Tage veranschlagen?
Ja, es kommt, also Oregon hat ungefähr 2/3 der Größe von Deutschland, ist also etwas kleiner. Und hat eben nur 4,5 Millionen Einwohner im Vergleich zu unseren. Was haben wir mittlerweile? 82 Millionen.
Mhm.
Dementsprechend hast du super viel Natur und Landschaft, die du mit recht wenigen Menschen teilen musst. Es kommt drauf an, welche Region du bereist. Wer jetzt diese Rundreise machen möchte, die wir virtuell vorgestellt haben in diesem Podcast, der sollte 14 Tage einplanen. Dann kann man ab und zu 2 Nächte an einem Ort einplanen oder bleiben. Aber man ist größtenteils jede Nacht doch schon irgendwo anders. Also wer so ein absoluter Roadtripper ist und sagt, nach einer Nacht möchte ich weiter, 14 Tage. Wer 3 Wochen Zeit hat, umso besser. Dann ist man häufiger 2, 3 Nächte an einem Ort, kann halt auch mal einen kompletten Tag eine Wanderung oder eine Rafting-Tour machen oder einfach eine kleine Stadt oder einen State-Park genießen und ist nicht und hetzt nicht so durch den Staat. Aber ich würde sagen, 14 Tage ist Minimum und die ideale Reisezeit. Wer natürlich nur im Westen ist, der schafft jetzt eine Reise zügiger oder schneller, aber 14 Tage ist super.
Mhm. Und bin ich dann besser mit dem Wohnmobil, mit dem Camper unterwegs oder mit dem Mietwagen? Was würdest du vorschlagen?
Das ist immer so eine schwierige Frage, die zu beantworten. Ich mache beides. Ich habe schon Oregon komplett mit dem Wohnmobil oder Campervan bereist. Denn ich liebe die State Parks in Oregon. Und davon gibt es ganz, ganz viele über das ganze Land verteilt.
Und da habe ich auch entsprechende Campgrounds.
Genau. Mhm. Also in den meisten State Parks gibt es Campgrounds, nicht in allen. Da gibt es einen tollen Guide auf der, den kann man sich im Internet runterladen. Oregon State Park Guide heißt der.
Musst du die reservieren?
Teilweise ja. Und vor allem, die State Parks sind ja im Grunde kleine Nationalparks. Die sind halt einfach nur, glaube ich, politisch anders eingeordnet. Aber die stehen oftmals Nationalparks in nichts nach und sind traumhaft schön. Und das wissen natürlich die Einheimischen und andere Touristen auch. Also gerade die entlang der Küste, wenn man am Wochenende dort übernachten möchte oder auch in der Hauptreisezeit. Ich würde auf jeden Fall immer reservieren, denn es gibt nichts Traurigeres, als wenn man sich vorstellt, direkt in einem State Park zu campen. Man muss sich vorstellen, man hat die traumhaftesten Plätze zwischen dem Meer und seinem eigenen Zeltplatz, ist nur eine Düne und er ist ausgebucht.
Ja.
Das ist, und dann musst du halt irgendwie auf einen Schotter-Campingplatz ausweichen, das ist nicht schön. Also lieber vorplanen und vorreservieren und dann einfach einen tollen Abend haben und zu wissen, wo man dann ist am Abend und sich nicht stressen müssen, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Man findet immer irgendwas, aber man möchte ja oftmals nicht nur irgendwas finden, sondern auch Schönes.
Das gilt ja auch für Unterkünfte, muss man auch sagen, weil ich meine, generell, wir wissen das beide, in den USA ist es oft so, wenn man jetzt nicht gerade in der absoluten Hauptsaison unterwegs ist, man findet immer was, aber das heißt eben auch, wenn ich spontan irgendwo hinfahre, dann habe ich auch eventuell den ganzen Nachmittag erstmal verbringe ich mit der Unterkunftssuche. Das heißt, ich glaube, also ich empfehle mittlerweile auch zu sagen, Mensch, lieber vorher buchen, das ist alles nicht so schwierig und auf diese Weise sich auch wirklich mehrere Stunden Urlaub zusätzlich gönnen.
Ja, also noch vor 8 Jahren hätte ich gesagt, musste nicht. Hm. Also flexibel und einfach drauf los. Heute würde ich sagen, ja, weil das Reiseaufkommen in Oregon ist auch etwas höher geworden, weil eben auch spätestens seit der Pandemie die Oregonians erkannt haben, wie schön ihr eigener Staat ist oder auch Leute aus Kalifornien oder aus anderen Staaten kommen dorthin. Aber natürlich nicht in den Massen. Und ich finde, es ist einfach relaxter. Und man denkt ja immer, wenn man dann vor Ort bucht, ist es günstiger. Ich empfehle immer noch, über Veranstalter zu buchen. Man ist auf der sicheren Seite, man ist abgesichert, sollte irgendwas sein. Und man kriegt oft eine bessere Rate über die Veranstalter als das, was man vor Ort bekommt. Und man weiß einfach, wenn man morgens losfährt, heute Abend übernachte ich in diesem wunderschönen historischen Hotel oder in einem Tipi oder in einem Baumhaus oder in einem Airstream, in so einem Vintage-Retro-Wohnwagen. Das sind alles verschiedene Unterkünfte, die man in Oregon buchen kann und kann sich einfach schon drauf freuen und kann das dementsprechend noch einplanen in seiner Tagesplanung, wenn man von A nach B fährt.
Du hast also einige tolle Beispiele schon genannt. Es gibt auch die Möglichkeit, auf einer Ranch zum Beispiel
zu übernachten. Das gibt es auch. Ja. Oder in historischen Hotels. Also Jurten gibt es auch State Parks. Man hat viele Möglichkeiten, einfach auch mal unterschiedliche Sachen auszuprobieren.
Tipis hattest du, glaube ich, auch vorher schon erwähnt. Genau. Ne? Also ja, Kanita
Hot Springs Resource. Das liegt zum Beispiel in der Warm Springs Indian Reservation, was zwischen Hood River und Bend liegen würde. Also wenn man diese Strecke entlang fährt, käme man dort vorbei, auch ein tolles Museum in der Ecke und eben dieses Resort. Da gibt es tolle Zimmer, es gibt tolle Cabins, aber es gibt auch Tipis.
Ja. Gut. Und auch das sollte man vorher reservieren. Das genau. Der Tipp von dir.
Ja.
Ja, ganz generell vielleicht noch für die Planung. Du hast schon gesagt, wichtig ist es vor der Kleidung, sich ein bisschen darauf einzustellen. Es ist eben nicht nur, die Landschaften sind vielfältig, auch das Wetter kann schnell wechseln.
Ja.
Also man sollte sich entsprechend auch was Warmes mitnehmen, auch im Sommer, auch gerade wenn man an der Küste unterwegs ist. Und ansonsten gibt's, was ist sonst noch an Tipps parat für uns? Gibt es noch irgendwas, was wichtig ist?
Also ich finde zum Beispiel, eins meiner Highlights entlang der Küste zum Beispiel sind die Gezeitenbecken. Mhm. Ich weiß, wir sind ja jetzt hier in Hamburg und wir sind nah an der Nordsee, aber wir haben auch ein bisschen Ebbe und Flut an Oregons Küste und wir haben eben viele Felsen an der Küste und wenn sich das Wasser zurückzieht, bleiben dann riesige Seesterne. Die sind größer als meine Hand und die sind richtig bunt und dick. Die haben Farben von gelb über rot bis lila und die kann man dann halt sehen oder Seeanemonen oder Seeigel. Da kann man dann barfuß durch das Wasser waden, das noch ein bisschen da ist und kann an diesen Felsen eben schauen, welche Tiere oder Meerestiere man dort sieht. Und das ist wirklich faszinierend. Da kann man Stunden verbringen. Eben so lange, bis dann das Wasser letztendlich wieder zurückkommt.
Muss man sich also nur vorher über die Gezeiten informieren. Ne? Muss man wissen, wann Ebbe ist. Und
genau, und diese Gezeiten. Und es gibt auch im Internet, gibt es auch eine coole Karte. Tide Pools in Oregon heißt die, die man sich runterladen kann. Und dann sieht man eben, welches die besten Orte sind, um die Gezeitenbecken sich anzuschauen.
Cool. Ja, und in Portland, glaube ich, sollte man vielleicht nochmal auf die tollen Möglichkeiten, die tollen kleinen Geschäfte und sowas hinweisen, oder?
Ich würde, also Portland ist sehr, sehr gut zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu entdecken, ein Tagespass.
Oder mit dem Fahrrad.
Oder mit
dem
Fahrrad.
Es gibt noch Fahrradspuren, habe ich gesehen.
Ja, ja, genau.
Da war ich ganz begeistert.
Und die sind sehr cool, weil man auf den Fahrradspuren, die Portländer sind ja auch ein bisschen schräg und anders.
Weird,
genau. Keep Portland weird.
Ja.
Aber positiv und liebevoll.
Absolut.
Und dieses Zeichen, also diese Fahrradwege sind eben auch ausgewiesen wie bei uns. Da siehst du so die Umrisse von einem Fahrrad und einer Person auf dem Fahrrad. Und die Portländer machen sich halt zum Gag, aus dieser Person auf dem Fahrrad Berühmtheiten zu machen. Da malen die zum Beispiel lila Regentropfen hin und ein Cape. dass wir dann entsprechend Prince zum Beispiel, solche Sachen. Und das ist richtig cool, dem auf so ein bisschen zu folgen in Portland. Und wenn man Glück hat, sieht man auf diesen berühmten Unipiper. Das ist einer, der auf dem Einrad im Kilt und mit Dudelsack und mit Darth Vader Maske durch Portland fährt und einfach mal so vor sich hin dudelt. Und solche schrägen Personen hast du eben auch.
Ja. Okay, keep Portland weird.
Wir haben genau. Und wir haben den Naked Bike Ride, der jedes Jahr in Portland stattfindet. Also
sehr schön.
Ja, Portland ist nicht alltäglich.
Irgendein Viertel, was du empfehlen würdest in Portland? Gibt es da irgendwas?
Es gibt viele coole Viertel. Also ich mag zum Beispiel Pearl District. Das ist ein ehemaliges, altes, waren alte Lagerhäuser und Fabrikgebäude. Die waren, als ich 2000 zum ersten Mal dort war, total heruntergekommen. Bist eigentlich nicht so wirklich hingegangen. Und heute ist das das angesagteste Viertel mit den teuersten Geschäften und wahrscheinlich auch den teuersten Wohnungen. Aber mega cool, dann nebendran Northwest District, kann man super shoppen. Hat man tolle viktorianische kleine Häuser, wo Boutiquen drin sind. Teilweise auch ein Tarotladen, veganer Tattoo-Laden oder ähnliches. Vintage Stores, wo du Secondhand-Sachen kaufen kannst. Und was ich auch immer toll finde, sind die Straßen wie Hawthorne Boulevard, Division. Das ist auf der anderen Flussseite, also der Willamette River fließt da durch. Und Downtown ist auf der linken Seite, Pearl District und Northwest District auch. Und auf der anderen Seite ist der Alberta District und so coole Straßen wie Mississippi, Division, Clinton. Dort gibt es auch diese tollen Food Cart Pots wie Hawthorne Asylum, Canotopia und ganz, ganz coole Läden und eben diese Vinylläden, tolle Klamottenläden, viel Vintage. Also es ist einfach... Man muss sich auf diese Stadt einlassen und einfach Bock haben, die zu Fuß oder eben mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu entdecken. Ja.
Susanne, du kommst gerätskrall in Schwärmen.
Ja, ich bin die große Fan von Portland.
Aber du hast es doch schon geschafft. Du hast es doch schon geschafft, uns zu überzeugen von Portland im Speziellen und von Oregon im Allgemeinen. Hast deine 25 Jahre, du hast es eben mal so einen Nebensatz fallen lassen. Ja, aber deine 25 Jahre, dein Vierteljahrhundert Oregon-Erfahrung hast du hier zusammengefasst in einer guten Dreiviertelstunde. Und das war eine tolle Reise mit dir quer durch Oregon. Ich bin begeistert. Ich bin kurz davor, das Ticket zu buchen nach Portland. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal in Oregon.
Danke dir,
Schmidt. Ja, das war unser Podcast Meine Reise USA mit Susanne Schmidt am Mikrofon als Host, heute Holger Jacobs. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und bleibt uns weiter treu. Wir sagen Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.